Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel bezüglich Beharrlichkeit heißt es, Beharrlichkeit heißt, Durchhaltevermögen zu zeigen, meint Dakuras. Beharrlichkeit heißt, an einem Ziel festzuhalten, es Tag ein, Tag aus zu verfolgen. Nicht nur diese Woche oder diesen Monat, sondern jahrelang und hart daran zu arbeiten, dieses Ziel zu erreichen. Beharrlichkeit heißt, Leben wie einen Marathon, nicht wie einen Sprint zu begreifen. Sie ist jedoch mehr als Ausdauer. Beharrlichkeit ist Interesse, Leidenschaft und ein beständiges Streben. Sie beinhaltet auch Hoffnung, da beharrliche Menschen die Zukunft und ihre Fähigkeit, sich zu verbessern, optimistisch sehen. Beharrliche Menschen sehen die Welt nicht durch eine rosa-rote Brille. Sie leiden wie alle anderen auch und Rückschläge entmutigen auch sie. Der Unterschied ist, dass sie ihre Hoffnung und Gelassenheit behalten, gerade bei Rückschlägen. Wie Dakuras meint, wir müssen bereit sein zu scheitern, Fehler zu machen, aus den Fehlern zu lernen und dann weitermachen. Dakuras definiert also aus ihrer psychologischen Sicht, wie Beharrlichkeit auszusehen hat. Wichtiger ist, was die Heilige Schrift dazu sagt, an der wir uns an erster Stelle orientieren sollten. Was mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass Dakuras Recht behält, wenn sie Beharrlichkeit als Durchhaltevermögen beschreibt, das einem Marathon gleicht. So lehrt es auch Gottes Wort, wenn es auch dafür andere Wörter gebraucht, wie das standhafte Ausharren. Und natürlich ist Beharrlichkeit auch eine Sache, die entscheidend für den Erfolg ist, wie Dakuras richtig interpretiert. Aber wenn Ausdauer für eine falsche Sache fokussiert wird, wie das Geld, das bei vielen Menschen die erste Priorität hat, so ist ihr Leben dem Untergang geweiht. Wie wichtig ist es dann, Beharrlichkeit für die richtige Angelegenheit zu besitzen? Und die Gemeinde in Philadelphia sticht in dieser Sache besonders heraus, um die es heute geht. So lasst uns nun den Predigttext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 3, die Verse 7 bis 13, wo es heißt: Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, da sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffne, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Wenn du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Vers 7 beginnt damit, dass der Brief an die Gemeinde in Philadelphia adressiert ist. Auch hier möchte ich James Burton Kaufman einfügen, der geschichtlich einiges zu diesem Ort zu sagen hat. Allein der Name Philadelphia weckt unser Interesse, da eine der großen modernsten Städte der Vereinigten Staaten denselben Titel trägt. Hier ist das siebte und letzte Vorkommen dieses Wortes im Neuen Testament. Philadelphia soll zwischen 189 und 138 vor Christus entweder von Eumenes, dem König von Pergamon, oder seinem jüngeren Bruder Apollos gegründet worden sein. Doch eines ist sicher. Der Name der Stadt erinnert an die Treue des Apollos zu seinem Bruder. Das Wort bedeutet Liebhaber seines Bruders, was durch folgende Ereignisse deutlich wird. Erstens, ein falsches Gerücht über die Ermordung Eumenes führte dazu, dass Apollos die Krone annahm, die er jedoch wieder abgab, als sein Bruder nach Griechenland zurückkehrte. Zweitens, Apollos widerstand dem römischen Drang, Eumenes zu stürzen und selbst König zu werden. Das große Erdbeben, das 12 Städte genau in dem Gebiet verwüstete, in dem diese 7 Kirchen lagen, 17 nach Christus, traf Philadelphia besonders verheerend, da es der Verwerfungslinie am nächsten lag. Lange Zeit danach ereigneten sich viele weitere Erdbeben, insbesondere in Philadelphia, da als Stadt der vielen Erdbeben bezeichnet wurde. Einige Bürger weigerten sich, länger in der Stadt zu leben. Philadelphia war auch die Stadt, die versuchte, ihren Namen zu ändern. Nach Tiberius' Hilfe beim Wiederaufbau nach dem Erdbeben versuchte man, die Stadt Neocaesarea zu nennen, was neuer Cäsar bedeutet. Doch der Name setzte sich nie durch. Unter Vespasian versuchte man erneut, den Ort nach seiner Dynastie Flavia zu benennen. Doch auch dieser Versuch scheiterte. So versuchte die Stadt zweimal, sich nach ihrem Gott zu benennen, scheiterte jedoch. Es ist schwer, ein Bewusstsein dafür in Offenbarung Kapitel 3 nicht zu erkennen. Ein anderer Name der Stadt war Decapolis, welche als eine der 10 Städte der Ebene galt. Und neben all diesen Namen trug sie manchmal den Titel Klein-Athen. Es gab viele Tempel und Bildungszentren in der Stadt. Der Weinbau in der Region führte zur Ausübung von Riten, die mit dem heidnischen Gott Bacchus Dionysos verbunden waren. Der heutige Name des Ortes lautet Alasheha, die rote Stadt. Und dieser Name geht nicht auf das dort vergossene Blut zurück, sondern auf die vulkanische Erde, auf der er liegt. Bis ins 20. Jahrhundert war Philadelphia nominell christlich. Etwa ein Viertel der Bevölkerung bekannte sich zum Christentum, was Gibbon zu folgender Bemerkung veranlasste. Unter den Kirchen Asiens steht Philadelphia noch immer aufrecht. Eine Säule in einer Ruinenlandschaft. Ein erfreuliches Beispiel dafür, dass die Wege der Ehre und der Sicherheit manchmal dieselben sein können. Dennoch erlitt Philadelphia die schreckliche Unterwerfung durch die Türken. Die Tamerlane folgten, der die Stadt 1403 unterworfen hatte und von dem gesagt wird, er habe eine Mauer aus den Leichen seiner Opfer um sie herum errichtet. Über die Überreste des Christentums, die heute in Philadelphia noch übrig sind, gibt es keine Statistiken. Nach dem Edikt des Völkerbundes von 1922 wurden praktisch alle Christen deportiert. So viel also dazu. Und schauen wir, wie sich der Herr Jesus hier vorstellt. Der Heilige und der Wahrhaftige sind Ausdrücke, welche die Göttlichkeit Jesu unterstreicht. In Jesaja wird zum Beispiel heilig auf Jahwe angewandt, der den Titel der Heilige Israels trägt. Jesaja Kapitel 47, Vers 4 sagt es so: Unser Erlöser, sein Name ist Herr der Herrscher, der Heilige Israels. Dass der Herr Jesus mehrmals in der Offenbarung mit dem Namen Jahwes im Alten Testament zu identifizieren ist, zeigt seine herausragende Stellung, die nicht dementiert werden kann. Er ist der Erste und der Letzte. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der Heilige. Zudem kommt der Begriff der Heilige auch an anderen Stellen im Neuen Testament vor. So wird er explizit in Lukas Kapitel 1, Vers 35 gebraucht. Und da wird betont, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Auch hier eine weitere Bestätigung für das unverkennbare Wesen Gottes. in dem die Heiligkeit im Wesen Gottes wohnt und von dem alle Heiligkeit stammt. Der Wahrhaftige ist ein weiteres Merkmal des Erlösers. Es ist eine Eigenschaft, die ihm oft im Neuen Testament zugeschrieben wird. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20 wird es markant zur Geltung gebracht. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Sie ist auch hervorragend geeignet, den Geist mit ernsten Gedanken zu beeindrucken. Angesichts der Tatsache, dass er sich über unser Leben und die weitreichenden Folgen bestimmen soll. Des Weiteren sehen wir, dass der Herr den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Der Bezug bezieht sich auf Jesaja 22, 22, wo Eliakim den Schlüssel Davids hält. Wo er öffnet, schließt niemand zu, und wo er schließt, öffnet niemand. Eliakim wird als ein Sinnbild Christi verstanden, und Jesajas Aussagen über ihn nehmen prophetische Form. Wie aus den folgenden Einzelheiten über Eliakim im Vergleich zur berühmten messianischen Prophezeiung in Jesaja 9 hervorgeht. In Jesaja Kapitel 22, Vers 22 wird die Regierung auf Eliakims Schulter gelegt. In Jesaja Kapitel 9, Vers 6 ruht die Herrschaft auf die Schultern des Messias. In Jesaja Kapitel 22, Vers 21 wird Eliakim ein Vater für die Menschen in Jerusalem und Juda sein. Zudem zeigt Jesaja Kapitel 9, Vers 5, dass der Herr Jesus als ewig Vater beschrieben wird. In Jesaja 22, 23 wird Eliakim ein Thron der Herrlichkeit für das Haus seines Vaters versprochen. Und in Jesaja Kapitel 9, Vers 6 sehen wir, dass die Herrschaft des Messias kein Ende haben wird, der auf dem Thron Davids zu finden ist. Eliakim wurde also von Gott in eine königliche Position berufen, ebenso wie der Messias. Der springende Punkt dabei ist, dass einst Eliakim über Israel geherrscht hat, heute aber Christus, von dem Eliakim ein prophetischer Typ ist, über die Gemeinde aus Juden und Heiden. Und einzig und allein Christus bestimmt, wer in das neue Jerusalem eintreten wird und wer nicht. Er hat die absolute Kontrolle und die Bedingungen werden ausschließlich von ihm festgelegt. Wen er reinlässt und wen nicht, hängt nicht von materiellem Reichtum ab, auch nicht von irdischen Menschen, wenn auch sie proklamieren, dass sie die Macht über dieses Geschehen verfügen. Nein, sie kann nur vom souveränen Christus determiniert werden und dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Dieser Hinweis ist auch für uns angebracht, darüber nachzudenken, wie es mit unserem persönlichen Glauben steht. Des Weiteren sehen wir in Vers 8 die herkömmliche Ansprache, wo der Herr sagt, dass er deren Werke kennt. Auch die Werke dieser Gemeinde hat er im Blick. Er kennt sie, er weiß alles von ihnen und das macht er auch ihnen verständlich. Die weiteren Ereignisse in den Versen 8 bis 10 befassen sich nun speziell mit der Gemeinde. Der Herr sagt dann, dass er vor ihnen eine geöffnete Tür gegeben hat und niemand kann sie schließen. Lasst uns an dieser Stelle unseren ersten Anwendungspunkt in den Vordergrund bringen. Treue zu Gottes Wort öffnet die Tür zum Evangelium. Diese Formulierung, die wir soeben besprochen haben, ist besonders wichtig für die Gemeinde in Philadelphia. Die von der jüdischen Gemeinde, der Synagoge des Satans, in Vers 9 verfolgt wurden. Sie haben nämlich behauptet, dass sie das wahre Gottesvolk widerspiegeln. Doch diese Behauptung war eine Lüge. Eine Quelle schreibt dazu, selbst spätere rabbinische Autoritäten verurteilten die jüdische Gemeinde in Philadelphia für ihren Kompromiss mit der heidnischen Kultur. Ihr Reichtum gab ihnen zusätzliches Gewicht, um die Christen anzugreifen. Der Hinweis auf die geöffnete Tür verweist eindeutig auf den vorherigen Hinweis auf den Schlüssel und zeigt, dass Jesus auch die Möglichkeiten des Zeugnisses und des Dienstes kontrolliert, die er ihnen eröffnet hat. Das heißt auch, dass die geöffnete Tür eine von Gott geschenkte Gelegenheit ist, Christus allein zu predigen bzw. in seinem Dienst tätig zu sein. Um diese Argumentation zu stützen, sehen wir in 1. Korinther Kapitel 16, die Verse 8 bis 9 folgendes. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und viel versprechen, und es gibt viele Widersacher. Oder 2. Korinther Kapitel 2, Vers 12. Als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen, und mir eine Tür geöffnet war im Herrn. Die geöffnete Tür und der Hinweis auf den, der öffnet und niemand schließt, steht im Einklang mit der Zeit Hiskias, als Israel untergegangen ist und Juda eine Erweckung erlebt hat, die durch die Wiederöffnung der zuvor geschlossenen Türen des Tempels gekennzeichnet war. Siehe dazu 2. Chronik Kapitel 29. Die geöffnete Tür beinhaltet somit den Gedanken der Erweckung. Christus gibt ihnen somit die Kraft, in seinem Reich zu bleiben, trotz ihrer Verfolgung und trotz ihrer geringen eigenen Kraft. Was die kleine Kraft anbelangt, so ist der Kommentar von Lukas Osiander sehr interessant, wenn er verfasst: Du bist zwar eine geringe und schwache Kirche, aber du bleibst fest bei meinen reinen, unverfälschten Worten, auch unter viel und mancherlei Gefahr. Denn die Christen, so dem der äußerlichen Ansehen nach, häufig ganz schwach im Glauben scheinen, halten sich zur Zeit der Verfolgung oft besser und standhafter als andere, von denen wir es gehofft hätten. Und das wird in demselben Vers 8 bestätigt, denn sie haben sein Wort bewahrt und seinen Namen nicht verleugnet. Sie haben daran festgehalten, sie haben sich nicht für Christus geschämt, auch wenn sie unter starken Anfechtungen ausgesetzt waren. Es hat ihnen nichts ausgemacht, sondern sie sind weiterhin standhaft geblieben. Das Gewissen wurde nicht befleckt und Rechtfertigungen waren nicht festzustellen. Resignation wie im Kriege hat es nicht gegeben und das mitten des tobenden Lärms und des Kugelhagels, der auf sie eingeprasselt hat. Und trotz diesen Umständen hat Gott ihnen die Gelegenheit geschenkt, dass sie sein Wort verkünden können. Verpassen wir das nicht. Die Welt wollte sie zum Schweigen bringen, aber es ist ihr nicht gelungen. Sie wollte sie mundtot machen, doch der Erfolg ist ihnen ausgeblieben. Denn wo der Teufel die Gemeinde zu schließen droht, so stellt sich Christus dagegen und zerschmettert seine listigen Pläne. Es wird ihm nicht gelingen, die Gemeinde zu überwältigen, auch wenn sie durch viel Drangsal gehen muss. Die alte Schlange hat viele Schlüssel zu den Toren der Finsternis, doch die Schlüssel des Messias kann er nicht aus seiner Hand entreißen. Geschwister, wir befinden uns zurzeit in einer katastrophalen Zeit, wo die Schnürsenkel immer enger geschnürt werden, sodass wenig Raum bleibt beim Marschieren. Wo man eventuell das Gefühl haben könnte, dass mit beiden Händen die Kehle zugedrückt wird. Das sollte uns jedoch nicht davon abhalten, zu stagnieren. Denn Gott kann auch in solchen schwierigen Situationen eine Tür öffnen, mit der man überhaupt nicht gerechnet hätte. Es spielt daher nicht die primäre Rolle, wie groß wir in der Anzahl sind oder wie viel Einfluss wir besitzen, sondern es kommt ausschließlich auf die Gottesgnade an, ob der Herr das Tor weit öffnet oder nicht. In Vers 9 wird auch gesagt, dass Gott die Leute aus der Synagoge des Satans dazu bringen will, dass sie kommen, vor den Füßen der Gemeinde in Philadelphia niederfallen und erkennen, dass der Herr seine Gemeinde geliebt hat. Der zweite Anwendungspunkt, den wir nun aufgreifen, lautet: Treue zu Gottes Wort bringt Frucht hervor. Das ist sehr erstaunlich. Der Herr will also diesen Leuten, die nicht den wahren Messias und seine Gemeinde anerkennen wollen, dazu bringen, dass sie sich der Gemeinde zuwenden. Das wird eine souveräne Heimsuchung Gottes sein, die darauf zurückzuführen ist, dass Christus der Gemeinde in Philadelphia die Tür zum Zeugnis geöffnet hat. Und wenn hier steht, dass die ungläubigen Juden zu ihnen kommen und sich vor ihren Füßen niederwerfen, dann bezieht es sich nicht auf Demütigung, sondern auf Buße. Die Anspielung bezieht sich auf Jesaja Kapitel 60, Vers 14, wo es so bestätigt wird. Und tief gebückt werden die Söhne deiner Unterdrücker zu dir kommen, und alle, die dich geschmäht haben, werden sich zu deinen Fußsohlen niederwerfen und dich Stadt des Herrn nennen, Zion des heiligen Israels. Gott wird das also bewirken, und die Ungläubigen werden es merken, dass die Gemeinde Christi das wahre Volk ist. Sie werden verstehen, dass der Herr seine Gemeinde liebt und dass in ihm das ewige Leben zu finden ist. Der Bräutigam liebt seine Braut, und es ist eine reine und wahrhaftige Liebe, die nicht auf Lug und Trug beruht. Und anstatt, dass die Gemeinde in Philadelphia verfolgt und geschmäht werden, sollten sie bemerken, dass es nicht im Willen Gottes geschehen ist. Was für ein gewaltiges Event. Wisst ihr, manchmal kann es den Anschein haben, dass eine Person sich nie bekehren wird und man ihn als einen hoffnungslosen Fall abstempelt. Und wenn man noch bedenkt, dass das in ein Gebiet sein könnte, wie in Philadelphia, wo satanische Aktivitäten im Umlauf sind, dann könnte man die Hoffnung aufgeben. Aber schauen wir auch auf unsere gegenwärtige Zeit, wo es in manchen Ländern sehr schwierig ist, aufgrund der verschiedenen Gegebenheiten etwas zu vollbringen. Wie soll man zum Beispiel in einem Staat Gottes Wort näher bringen, der ihm entgegengesetzt steht? Wie soll man das bloß anstellen, wenn Leute einen falschen Glauben besitzen und meinen, dass sie die richtige Lehre verbreiten, aber es nicht der Tatsache entspricht? Dazu ein überaus fantastischer Bericht, der sagt: Seit der Revolution von 1979 haben die schiitischen islamischen Behörden andere Religionen, einschließlich des Christentums, kontinuierlich verfolgt. Das Aufkommen der lebendigen Hauskirchenbewegung in den letzten 20 Jahren wird von den Regimeführern als eine Herausforderung für die religiösen und politischen Strukturen der Islamischen Republik angesehen. Explosives Wachstum. Die Hauskirchenbewegung im Iran, berichten zufolge, hat der Iran mit 19,6% das schnellste Wachstum der evangelikalen Christen in der Welt. So singt Outside the Missions Box. Operation World sagt, dass die Iraner insbesondere der große Anteil der Jugendlichen besonders empfänglich für das Evangelium sind. Offizielle Berechnungen der Zahl der Christen im Iran beruhen traditionell auf den Zahlen ethnischer Christen, wie zum Beispiel der Armenier, denen es gesetzlich erlaubt ist, ihre Religion zu behalten, sofern sie die muslimischen Perser nicht evangelisieren. Nach diesen Schätzungen liegt die Zahl der Christen im Iran zwischen 100.000 und 300.000. Aber diese Zahlen berücksichtigen nicht die Hauskirchen, die in den letzten 20 Jahren das vorherrschende Mittel des christlichen Wachstums waren. Wir sehen also die Umstände in dem Iran, und es hat Gott nicht in seinem Werk verhindert, was der Teufel zu vereiteln versucht. Es zeigt einfach, dass Gottes Souveränität keiner weltlichen Autorität unterliegt und ebenso in seinen treuen Knechten Gestalt annimmt. Was also damals bei den Juden schwer zu sehen war, ist heute ebenfalls Gegenstand. In Anbetracht dessen dürfen wir nicht unseren Auftrag vergessen, dass wir nicht in dieser Welt sein sollen, um das Evangelium zu verkünden. Denn wir befinden uns bereits in einer Zeit, wo sukzessiv versucht wird, uns das Wort vom Kreuz zu verbieten. In weiterer Folge sehen wir in Vers 10, dass der Herr aufgrund der Bewahrung vom standhaften Ausharren des Gotteswortes er auch die Gemeinde vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen, bewahren wird. Von was ist hier die Rede? Bevor wir zur richtigen Konklusion kommen, lasst uns zuerst eine falsche Interpretation anschauen. Denn viele verstehen diese Passage so, als würde man davor entrückt werden, damit man nicht in diese Zeit eintrete. Man glaubt, dass Christus die Gläubigen aus der Drangsal herausnimmt, im Sinne, dass sie überhaupt kein Leid erfahren. Doch dem muss entschieden widersprochen werden, da hier kein Wort von Entrückung vorkommt, und diese Stelle im gesamten Kontext der Schrift zu bewerten ist. Zudem haben wir schon in der Gemeinde von Smyrna gesehen, dass die Aufforderung treu sein bis in den Tod, also sogar wo der Tod eintreten kann, zu befolgen ist. Zusätzlich geht es im Buch der Offenbarung unerschütterlich zu bleiben, auch wenn heftigste Attacken gegen die Gemeinde gerichtet sind. Ergänzend hat Gott uns nicht versprochen, dass wir hier ein Leben haben werden, wo alles bestens verlaufen wird. Addierend steht diese Sichtweise des Abschnitts im Einklang mit dem Hohepriestergebet Jesu. In Johannes 17,5 sagt es der Herr so: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Die Gläubigen sollen also nicht aus der Welt genommen werden bezüglich des Bösen, sondern sie sollen davor bewahrt werden. Der Herr gibt also Sicherheit in Prüfungen, aber keine Befreiungen, dass man ihr nicht ausgeliefert wird. Der Seele soll kein Schaden zugefügt werden. Hier ist also in erster Linie die Bewahrung vor dem geistlichen Fall und vor der geistlichen Niederlage gemeint. Die Vorentrückungslehre ist somitisch, exegetisch nicht haltbar. Matthew Henry drückt es prägnant aus, wenn er schreibt: Das Evangelium Christi ist das Wort seiner Geduld. Es ist die Frucht der Geduld Gottes mit seiner sündigen Welt. Es führt den Menschen die beispielhafte Geduld Christi in all seinen Leiden für die Menschen vor Augen. Es ruft diejenigen, die es annehmen, dazu auf, Geduld in Übereinstimmung mit Christus zu üben. Nachdem wir das geklärt haben, wie schaut diese Versuchung aus, die über den ganzen Erdkreis kommen wird? In erster Linie ist der Empfänger des Briefes der Gemeinde in Philadelphia. Es geht also um ihre Angelegenheit und somit ist die große Prüfung, die kurz davor gestanden ist, gegen die Gemeinde auszubrechen, auf sie bezogen. Dennoch wird es sehr weitreichend sein. Es wird den ganzen Erdkreis betreffen. Das gesamte Römische Reich und alle, die auf der Erde leben und sich Christen nennen. Und wird sie prüfen, ob sie es sind oder nicht. Und nicht, dass es uns entgeht. Da dieser Brief ein repräsentativer Standpunkt für alle Gemeinden zu allen Zeiten ist, ist diese Prüfung, welche die Gemeinde in Philadelphia erlebt hat, ein fundamentales Ereignis von vielen Prüfungen vor Christi Wiederkunft, auf die sich die Aufmerksamkeit der Gemeinde zu allen Zeiten an allen Orten richtet. Die Stunde der Prüfung, von der hier die Rede ist, ist die Prüfung selbst. Viele verstehen unter der Stunde der Versuchung, welche die Gemeinde in Philadelphia erlebt hat, die Verfolgung unter Trajan, die größer und umfassender war als die vorangegangenen unter Nero und Domitian. Das könnte stimmen, wie dem auch sei. Zu diesem Zeitpunkt wäre unser dritter Anwendungspunkt: Treue zu Gottes Wort bewahrt die Treuen vor der Stunde der Versuchung. Die Versuchung stellt die Treue derer heraus, die von Christus bewahrt werden, und verhärtet die Verworfenen. Der Zweck dieser Prüfung ist ein Gericht über die Ungläubigen, denn der Ausdruck, die auf der Erde leben, ist ein Fachbegriff, der sich in der Offenbarung auf die Unerlösten bezieht. Offenbarung Kapitel 10 drückt es so aus: Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Oder Offenbarung Kapitel 13, Vers 10. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Gläubige hingegen, obwohl sie in der Welt bleiben und physischen Gefahren ausgesetzt sind, werden vor dem geistlichen Schaden der Prüfung bewahrt. Das heißt, vor den negativen Auswirkungen des Gerichts, indem sie geistlich geschützt und sogar in ihrem Glauben gestärkt werden. Während Ungläubige durch dieselben Prüfungen weiter gegen Gott verhärtet werden. Die Wahrheit dieser Auslegung wird deutlich, wenn wir die Auswirkungen der verschiedenen Gottes- bzw. Gerichte Gottes im Verlauf der Visionen sehen. Sie verhärten Ungläubige, während Gläubige durch die Stärkung ihres Glaubens geistlich geschützt bleiben. In Johannes Kapitel 16, Vers 33 verheißt der Herr den Gläubigen Frieden inmitten der Umstände. Geschwister, wir können körperliches Leid erfahren, aber werden zugleich geistig beschützt werden. Es ist der Schutz während der endzeitlichen Bedrängnis, die bereits im ersten Jahrhundert begonnen hat und sich mit dem Herannahen des endgültigen Endes fortsetzt. Egal, was auch mit uns passieren wird, der Herr ist souverän und er wird seine Hand über uns haben. Wir brauchen daher nicht in Panik geraten, da Gott die Seine in seiner rechten Hand hält und niemand kann sie aus seiner Hand entnehmen. Die Christen im ersten Jahrhundert hätten das nie durchstehen können, wenn Gott ihnen nicht die notwendige Kraft gegeben hätte. Es ist eine Kraft, die nicht menschlichen Ursprungs ist, sondern göttlich. Sie ist fähig, die zu stärken, auch wenn härteste Bedingungen bestehen. Bedingungen, die einen zum Verzweifeln bringen können. Nicht aber für diejenigen, die sich dem Herrn total widmen, damit er in einem wirken kann. Und wenn das der Fall ist, dann können noch so stürmische Zeiten aufkommen, noch so turbulente Angriffe sein. Sie werden den besten Spiritual Guard nicht daran hindern können, den Feind in seine Schranken zu weisen. Wir dürfen uns dem absolut gewiss sein, dass er uns bewahren wird, dass er bei uns sein wird, dass er uns beständig vor seinem Thron halten wird. Es ist eine Zuversicht, die uns niemand wegnehmen kann, da ihre Zuverlässigkeit komplett vertrauenswürdig ist. Gehen wir weiter, wo die Verse 11 bis 13 den Abschluss darstellen. In Vers 11 sagt es der Herr, ich siehe, ich komme bald, und dass man daran festhalten soll, was man hat. Diese Aufforderung ist gehört zu schenken. Das, was die Gemeinde in Philadelphia bereits hat, sollen sie weiterhin ausüben. Sie sollen sich nicht davon abbringen lassen. Der Fokus muss weiterhin christozentrisch ausgelegt sein. Die Wahrheit an das Evangelium soll nicht aus ihren Händen entgleiten. Sie haben den Aufruf ihres Herrn Unterwerfung Folge zu leisten. Halte fest, Philadelphia, was du hast, denn es ist unvergänglich und unendlich kostbar. Sei nicht naiv, sondern klug. Wie bisher, denn ich komme bald und du kannst mit meinem Kommen rechnen. Lebe in der ständigen Erwartung meiner baldigen Wiederkunft auf die Gemeinde bezogen, denn sie soll dir Mut machen. Auch wenn du jetzt Unangenehmes ertragen musst, sie werden mit dem verglichen, was in der Ewigkeit ist, keine Beachtung haben. Lass dir von niemandem deine Krone rauben, die ich dir aufsetzen möchte und schon bereit steht, damit du sie in den Empfang nehmen kannst. Auch das beschreibt Henry in seinem englischen Stil hervorragend, und zwar, seh, ich komme sie, um sie aus der Prüfung zu befreien, ihre Treue zu belohnen und diejenigen zu bestrafen, die abfallen. Sie werden die Krone verlieren, auf die sie einst ein Recht zu haben schienen, auf die sie hofften und mit deren Gedanken sie sich erfreuten. Der beharrliche Christ wird den Preis von den abtrünnigen Professoren gewinnen, die einst berechtigt waren, ihn zu verdienen. Und wer überwindet, den wird der Herr Jesus reichlich belohnen. Der vierte und letzte Anwendungspunkt lautet, Treue zu Gottes Wort wird mit der Ewigkeit honoriert. Der Herr Jesus will ihn zu einer Säule im Tempel seines Gottes machen. Es ist der Ort der Gegenwart Gottes und der Standort seines Tempels. Die Idee dahinter ist, dass er in diesem Tempel zu seiner Schönheit und den richtigen Propositionen beitragen und gleichzeitig geehrt werden würde, als wäre er eine notwendige Säule für die Stütze des Tempels. Die Hauptwahrheit hier ist, dass unser Glück für immer gesichert ist, wenn wir den Himmel erreichen. Wir haben die absolute Gewissheit, dass unser Seelenheil nicht mehr gefährdet werden kann, dass wir nie wieder in Versuchung geraten, dass kein listiger Feind jemals die Macht haben wird, unsere Zuneigung von Gott zu entfremden, dass wir niemals sterben werden. Wenn wir die himmlische Welt erreichen, sind unsere Konflikte vorbei, unsere Zweifel haben ein Ende. Ja, sobald wir die Schwelle überschreiten, werden wir mit der Gewissheit begrüßt, er wird nie mehr hinausgehen. Und was immer diese strahlende Welt an Freude, Glück und Herrlichkeit bieten kann, soll uns gehören. Auch der Name Gottes, der im besonderen Sinne Gott gehört, soll dem Gläubigen zuteil werden. Dieser neue Name, der nur denen bekannt ist, die ihn empfangen, und ist das sichere Zeichen dafür, dass sie ihm gehören. Die Anspielung bezieht sich auf ein öffentliches Gebäude, auf dessen Säulen die Namen angesehener und geehrter Personen verzeichnet waren, das heißt, wo öffentlich der Respekt zum Ausdruck gekommen ist. Die Bedeutung ist, dass er als zu Gott gehörig erkannt und anerkannt werden sollte, als Gottes Erlöser selbst, angedeutet durch die Wendung der Name meines Gottes. Doch sollte auch der Überwinder zu der Stadt seines Gottes gehören, welche das neue Jerusalem ist, das vom Himmel herabkommt, eine neue Kreation, eine neue Schöpfung, welche es nicht der Vergänglichkeit unterliegt, um zu zeigen, dass sie dorthin gehören. Er wird ein Angehöriger dieser heiligen Stadt sein und die Rechte und Freiheiten eines solchen Bürgers genießen. Jerusalem war der Ort, an dem der Tempel errichtet und die Anbetung Gottes gefeiert wurde. Daher wurde es zum Synonym für die Gemeinde, die Wohnstätte Gottes auf Erden. Das heißt, anstatt hier erbaut zu sein oder einen irdischen Ursprung zu haben, hat sie ihren Ursprung im Himmel. Der Typ, die Form und die Struktur sind ganz und gar himmlisch. Ja, auch Christi eigenen neuen Namen in der neuen Gestalt der Schöpfung wird ihnen versprochen und ist der Beweis, dass sie dem verherrlichten Christus gehören. Er, der Herr, wird sie bekennen und ihnen das Zeugnis geben, dass sie es würdig sind. Sie sind es wert, himmlische Bürger zu sein. Sie, die Sieger des Todes und der Hölle. Und diese große Ehre sind nur den Kindern und den Erben Gottes vorbehalten, die den Sieg errungen haben. Den Heiligen wird abschließend in Vers 13 die Ermahnung gegeben, auf den Geist zu hören, denn sie brauchen inmitten der bevorstehenden Zeit geistliche Einsicht, um Christi Namen nicht zu verleugnen und so die endgültige Belohnung zu erwerben. Wenn sie nicht himmlisch gesinnt sind und ihre endgültige Belohnung nicht im Blick haben, werden sie versucht sein, sich den irdischen Umständen anzupassen, was bedeutet, dass sie dadurch ihren Glauben gefährden. So betrifft es auch uns, auf den Geist zu hören, damit auch wir dieselbe Belohnung in Anspruch nehmen dürfen. Auch wir müssen uns an Gottes Wort festklammern, was der entscheidende Indikator dafür ist, dass wir am ewigen Leben teilnehmen dürfen. Die Gemeinde in Philadelphia musste eine harte Kost verdauen, aber sie wurde in zweierlei Hinsicht ermutigt. Der Herr wird sie bewahren und die Wiederkunft war permanent vor ihren Augen. Und wir sollten uns an sie orientieren. Denn auch für uns gilt das, wenn wir uns mit dem allem, was wir haben, daran festklammern. Und so werden wir auch zu einer Säule im Tempel seines Gottes sein, wo wir nicht mehr hinausgehen. Auch wir werden den Namen Gottes empfangen dürfen und den Namen der Stadt unseres Gottes, des neuen Jerusalems und den neuen Namen des Herrn Jesu. Was für ein Trost, was für ein Erbe, was für eine Zukunft gehören wir also auch dazu. Vielleicht wird uns in dieser Welt versprochen, dass wir einmal ein Haus und andere materielle Güter besitzen werden, wenn unsere Eltern nicht mehr anwesend sind. Aber wir können nicht wissen, ob wir dann noch weiterhin leben oder ob sich eventuell die Umstände im Leben ändern werden. Darauf sollten wir also uns nicht verlassen, sondern nach dem Besseren trachten, was ein sicherer Hafen ist. Ihr Lieben, wir sind nun mit der Gemeinde von Philadelphia durch. Und das nächste Mal betrachten wir uns die letzte an, und zwar Laodicea, bevor wir dann mit dem Kapitel 4 starten. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.